wohin, wohin, wohin gehört das Geld? Das Geld gehört in die Wirtschaft. Das sagt auch meine Frau. Genau wie Onkel Ludwig, der weiß das ganz genau. Halte Maß, sagt der Minister. Halt den Maß gut fest.
Hier ist Sachzwang FM. Schönen guten Abend. Heute die Chronologie der Nötigung. Schon der 11. Akt.
Das Geld gehört in die Wirtschaft. Das sagt auch meine Frau.
Seit 2010 verfolgen wir ja sporadisch den Verlauf der Euro-Schuldenkrise.
Der weiß das ganz genau.
Und zeichnen den Fortgang von ökonomischer Verelendung und politischer Entscheidungsfindung nach. Heute, wie gesagt, der 11. Akt. Improvisieren, wenn es kracht.
Da sag ich nur, lieber Mann.
Mittlerweile sind wir im Sommer 2015 angelangt. Die griechische Syriza-Regierung verhandelt einmal mehr und zäher als je zuvor mit der EU über die geforderte drastische Austeritätspolitik.
Genau. Jede Blume braucht ihr Wasser.
Heute 15 Beiträge aus dem Sommer 2015 von Chrissy Wilkens, Jörn Schulz, Bini Adamczak und Jakob Apfelböck, Anton Landgraf, Karl Melchers, Justin Monday, Jocelyn Cognard, Axel Berger, Gaston Kirsche, Ivo Bosic und Rainer Trampert. Alle diese 15 Beiträge sind erschienen in der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World.
Genau wie Onkel Ludwig, der weiß das Ganze.
Bald ist das Linksbündnis Syriza ein halbes Jahr an der Macht. Als es Ende Januar die Wahlen gewonnen hatte, dachten nur wenige, dass die Regierungskoalition mit den rechtsnationalistischen unabhängigen Griechen, ANEL, so lange durchhalten würde. Das Szenario einer linken Parenthese, wie es die Beobachter nannten, und sich die ehemaligen Regierungsparteien Neodemokratia und PASOK erhofften, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Anfang Juni 2015, als die Rate des IWF nicht bezahlt werden konnte, wurde die Begleichung auf Ende Juni verlegt. Damit gewinnt die Regierung wieder Zeit. Ministerpräsident Tsipras erstaunte währenddessen erneut die EU-Kommission. Einzig eine Lösung, die seine Regierung vorschlägt, sei realistisch und machbar, sagte er und lehnte den Maßnahmenkatalog ab, der ihm von den Gläubigern vorgelegt wurde. Ein beliebtes Alternativszenario der Opposition ist die Bildung einer sogenannten ökumenischen Regierung oder Regierung der sozialen Rettung, falls ein Abkommen mit den Gläubigern keine Mehrheit im Parlament bekommt. Tasos Koronakis, der Parteisekretär von Syriza, beschuldigt die Konservativen von Nea Demokratia, solch ein Szenario in Aussicht zu stellen, um von ihren eigenen Problemen abzulenken. Falls ein Abkommen nicht die nötige Mehrheit erhält, also sich 12 Parlamentarier der Regierungsparteien verweigern, dann komme es zu Neuwahlen, sagt der Fraktionssprecher von Syriza, Nikos Philis. Über eine solche Entwicklung wird in Regierungskreisen immer häufiger geredet. Sollte es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, würde Syriza nach dem jetzigen Stand erneut klarer Wahlgewinner. Bei den Umfragen liegt das Linksbündnis mehr als 10 Prozentpunkte vor der konservativen Nea Demokratia, die rund 20% bekäme. Auch der linke Flügel der Syriza zieht Neuwahlen in Betracht.
Wenn wir mit dem Ergebnis der Verhandlungen nicht zufrieden sind, werden wir uns an das Volk wenden,
sagt der Syriza-Europaabgeordnete Kostas Chrysogonos, um zu erklären, warum auch innerhalb der Partei über Neuwahlen nachgedacht wird. Das eigentliche Problem liegt jedoch innerhalb von Syriza. Die Tatsache, dass viele der Wahlversprechen nicht erfüllt werden konnten oder ihre Umsetzung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wie beispielsweise das Thessaloniki-Programm zur Bekämpfung der humanitären Krise, macht viele in der Partei wütend. Vorige Woche hat Finanzminister Varoufakis gesagt, dass die Regierung bereits viele ihrer roten Linien in der vorgelegten Reformliste aufgegeben habe. Giannis Milios, Syrizas ehemaliger Wirtschaftsexperte, warnt, dass sich die Regierung auf einem falschen Weg befinde, weil Syriza versuche, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Er schlägt vor, dass die Regierung die Zahlungen an ihre Kreditgeber als Mittel der Erpressung verzögern solle. Auch die Verstaatlichung der Banken, Zwangsanleihen bei Konten reicher Bürger und Kapitalkontrollen sieht er als Mittel.
Mit 300 Euro als Obergrenze für Abhebungen pro Tag kommen 95% der Griechen über die Runden,
versicherte Milios in der vergangenen Woche. Besonders angespannt ist die Stimmung in den Bereichen, in denen die Linke vor den Wahlen sehr aktiv war. In den griechischen und ausländischen Medien spricht man daher immer wieder von der Gefahr einer Spaltung von Syriza, falls ein Abkommen nicht von den Abgeordneten der Partei verabschiedet wird, sondern mit Hilfe von Abgeordneten der Opposition. Das würde die Regierung diskreditieren und könnte Neuwahlen auslösen. Die politische Elite Europas investiere in solch eine Spaltung von Syriza, meint die griechische Wochenzeitung Epochi. Ihre Unfähigkeit, Syriza und Tsipras zu verstehen, führe dazu, vom griechischen Ministerpräsidenten einen politischen Selbstmord zu verlangen, seine Partei zu spalten und am Ende auch aufzulösen.
Sie wollen das Versuchskaninchen Griechenland bestrafen und die Menschen in Europa auf grausame Art und Weise warnen, dass es nicht nur keine Alternative zum Neoliberalismus gibt, sondern auch, dass die Parteien der Linken, der alten und neuen Art, am Rande des politischen Lebens bleiben sollen.
So die Zeitung.
Wir ersticken. Es ist, als hätte man eine Plastiktüte über den Kopf aller Bürger gezogen, sobald einer es gewagt hat, sich zu erheben und zu rufen: Nun aber reicht's,
sagte der EU-Abgeordnete der Syriza, Manolis Glesos. Er forderte die Bevölkerung auf, sich zu erheben und auf die Straße zu gehen, um sich den Forderungen der Gläubiger entgegenzustellen. Doch im Vergleich zu den vorigen Jahren ist in Athen wenig Protestdynamik spürbar. Laut einer Umfrage will fast die Hälfte der Befragten, dass die Regierung den Vorschlag der Gläubiger akzeptiert. 35% meinen, er solle abgelehnt werden. In einer anderen Umfrage wollen 75% der Befragten den Euro beibehalten und die Hälfte will eine Vereinbarung mit den Institutionen, auch wenn die Wahlversprechen von Syriza dafür nicht eingehalten werden könnten. Die Popularität von Tsipras bleibt hoch, obwohl jeden Tag klarer wird, dass er sich von seinen Wahlversprechen distanziert. Katerina, eine 43-jährige Syriza-Anhängerin, ist entspannt. Angst vor einem Bankrott oder einer Rückkehr zur Drachme hat sie nicht mehr.
Ich würde sagen, wir sind immun gegen die Angst geworden, sagt sie. Wir sollten zusammenhalten. Jetzt, wo wir gewagt haben, aufzubegehren. Denn uns wieder zu unterwerfen, wird viel schlimmer sein.
Recht häufig ist derzeit von Enteignung die Rede. Die niedrigen Zinsen werden als Enteignung der Sparer bezeichnet. Neue Gesetze können eine Enteignung von Unternehmern darstellen, deren Profiterwartungen enttäuscht werden. Wer hingegen Beiträge für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlt, muss damit rechnen, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen reduziert oder gestrichen werden. Das gilt nicht als Enteignung, sondern als Alternativlos. Die Autoren des EU-Vertrags wussten, was sie taten, als sie die unternehmerische Freiheit zum Grundrecht erhoben, eine proletarische Freiheit aber nicht erwähnten. Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich auf den Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb und auf entsprechende Regeln. Dass damit der Wirtschaftsliberalismus festgeschrieben sei, wurde bestritten. Und tatsächlich schien es immerhin noch möglich, soziale Verbesserungen durchzusetzen oder zumindest den Sozialabbau zu mildern, bis es jemand versucht hat. Von der griechischen Regierung werden nun die bedingungslose Kapitulation und die Bereitschaft zu einer immer weitergehenden Enteignung der Lohnabhängigen verlangt. Die Behauptung, bei Befolgung der Austeritätsregeln werde es den Griechen bald wieder besser gehen, ist pure Wirtschaftsesoterik. Die bislang anpassungsbereiten Iren jedenfalls haben davon noch nichts bemerkt. Nach offiziellen Angaben lebte 2013 ein Drittel der Bevölkerung in
erzwungener Deprivation.
2008 waren es noch 13%. Aber die EU fordert weitere Strukturreformen. Ein Druck, dem sich Irland erst entziehen kann, wenn in einigen Jahrzehnten 75% der Kredite des Rettungsprogramms zurückgezahlt worden sind. Wenn Griechenland nun eine andere Politik gestattet würde, müsste sich die irische Regierung unbequemen Fragen stellen. Regierungen, die eine Austeritätspolitik durchgesetzt haben, unterstützen daher die kompromisslose deutsche Haltung. Das völlige Verzagen der traditionellen Sozialdemokratie hat zum Erstarken bestehender Parteien wie Syriza und zur Entstehung neuer wie Podemos geführt. Die Frage ist nicht, warum solche Parteien Erfolg haben, sondern warum dies nicht überall der Fall ist. Und warum es so selten zu Streiks und Protesten kommt, die mehr als symbolischen Charakter haben. Die soziale Krise in Europa ist nicht zuletzt die Folge des mangelnden Klassenbewusstseins der Lohnabhängigen, die zuletzt in Großbritannien eine konservative Regierung wählten, die mit ihren Austeritätsplänen warb. Nicht einmal in Griechenland gab es bei den Wahlen eine linke Mehrheit gegen die Sparpolitik. Derzeit gibt es wenig Anlass, auf einen schnellen Aufschwung sozialer Kämpfe zu hoffen. Doch eine Konsolidierung des Austeritätsregimes auf europäischer Ebene ist schon aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen, denn langfristig werden aus sozialen Problemen wie der immensen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Staaten ökonomische Probleme im globalen Wettbewerb. Eine Abkehr von der Austeritätspolitik wird nach der zu erwartenden Niederlage von Syriza noch unwahrscheinlicher. Die Bevölkerung im nationalstaatlichen Rahmen für die kapitalistische Verwertung in globaler Konkurrenz zu drillen, wird die Lebensverhältnisse nicht verbessern. Dass eine sozialdemokratische Politik in der EU auf institutionellem Weg nicht mehr durchsetzbar ist, stärkt jedoch die extreme Rechte und die nationalpopulistische Linke. Chronologie der Nötigung, Juni 2015. Die deutsche Geschichte scheint sich zu wiederholen. Ein Vierteljahrhundert nach Auflösung der Sowjetunion, Anschluss der DDR und Wiederauferstehung eines vereinigten Großdeutschlands glauben viele, ein Déjà-vu in der deutschen Geschichte zu erleben. Ähnlich wie 1990, migrieren heute immer mehr Menschen in die europäischen Staaten und treffen dort auf nationalistische Wellen und Rassistenströme. Damals strich die Bundesregierung faktisch das Grundrecht auf Asyl. Auch deshalb schaffen es heute weniger Flüchtende bis nach Deutschland. Mit Pegida und Co. gibt es dennoch eine neue völkische und rassistische Massenmobilisierung. Halb- und Vollnazis feiern Wahlerfolge, nicht nur in Tröglitz. Anders als in den 90er Jahren werden die Flüchtlingsunterkünfte bislang nur von Einzelnen angegriffen. Mit Luftgewehren statt Molotow-Cocktails. Allerdings hatten die damaligen Neonazis auch noch keine Serienmördergruppe mit staatlicher Unterstützung wie den NSU hervorgebracht. Deutschland, das durch die Wiedervereinigung drohte, zur Weltmacht zu werden, hat viele der damaligen Befürchtungen bestätigt. Es ist heute die unangefochtene Vormacht Europas. Ökonomisch schon länger, politisch spätestens seit der von Deutschland ab 2009 diktierten Krisenpolitik. Doch Geschichte wiederholt sich nicht. Der welthistorische Kontext heute ist ein anderer als vor einem Vierteljahrhundert. Damals erlangte die kapitalistische Produktionsweise den größten Sieg seit ihrem Entstehen. Mit dem Ende des Staatssozialismus galt sie als alternativlos. Das Ende der Geschichte schien erreicht. Viele Linke richteten sich nach dem Zerfallen der Nie-wieder-Deutschland-Kampagne darauf ein, Flaschenpost zu schreiben. Radikale Theorie für zukünftige Leserinnen. Heute hat die Weltwirtschaftskrise das Ende des Endes der Geschichte eingeläutet. Die Krise bedeutet auch die Rückkehr der Klassenkämpfe. Von den Rebellionen in Nordafrika über die Krisenproteste in Südeuropa zu den Kämpfen der Refugees. Überall lassen sich die Krise des Kapitalismus und die Suche nach Alternativen auf den Straßen ablesen. Einige dieser Flaschen, mit denen die Adorniten von damals die Strände der Zukunft zumüllen wollten, können so bereits jetzt entkorkt werden. Doch die Linke in Deutschland, hierin ganz eingebettet in ihre nationale Situation, steht weiter leicht belämmert neben der Geschichte. »I know«, sagte der brasilianische Philosoph Rodrigo Nunes bei einer Veranstaltung in Berlin. »You guys in Germany feel a little bit left out, but believe me, the rest of us, we're having the time of our lives.« Die Atmosphäre, die in den vergangenen Jahren in Sao Paulo, Istanbul, Athen und Madrid herrschte, lässt sich in Deutschland schwer simulieren. Hier ist die Welt noch in Recht und Ordnung. Doch die Millionen von Menschen, die in Südeuropa gegen die von Deutschland diktierte Austeritätspolitik auf die Straßen gehen, verlangen zu Recht danach, dass ihr Kampf dorthin getragen wird, wo er hingehört, ins Herz der Bestie. Die wütenden Vergleiche Angela Merkels und Wolfgang Schäubles mit Adolf Hitler kommen nicht aus dem Nichts. Denn in der Krise des europäischen Kapitalismus spielt Deutschland eine herrschende Rolle. Mehrfach profitiert es von der Krise, die es selbst mit verursacht hat und bis heute immer weiter verschärft. Seit den 90er Jahren wurde die Angst vor der Globalisierung geschürt und der Standortnationalismus mobilisiert. Mit der rot-grünen Agenda 2010 entwickelte sich Deutschland von 2000 bis 2008 zum einzigen EU-Land mit negativer Reallohnentwicklung bei steigender Produktivität. Damit wurden die nationalen Profite übermäßig erhöht und deutsche Exporte verbilligt. In VWL-Sprache ein unlauterer Wettbewerbsvorteil, der die strukturellen Ungleichgewichte in der EU von heute erst ermöglichte. Mit der Einführung des Euro, dessen institutionalisierte Stabilitätsorientierung in Form der Europäischen Zentralbank von Deutschland gegen Frankreich durchgesetzt wurde, erhöhten sich die deutschen Exporte in andere EU-Länder noch weiter. Denn diese konnten sich jetzt nicht mehr durch Abwertung ihrer Währungen vor den billigen deutschen Waren schützen. Auch vom im Vergleich zur D-Mark schwächeren Euro profitierte Deutschland, weil er die außereuropäischen Exporte ebenfalls verbilligte. Deutschland exportiert wesentlich mehr, als es importiert. Andere Länder importieren mehr, als sie exportieren. Um ihre negative Leistungsbilanz auszugleichen, müssen sie sich unter anderem in Deutschland verschulden. Hierfür gewährte Deutschland Kredite, auf die es wiederum Zinsen verlangt. Sobald die Länder jedoch zahlungsunfähig werden, wie Griechenland, und auf europäische Hilfe angewiesen sind, verschärft sich diese Dynamik. Deutschland leiht sich sehr billiges Geld auf dem Weltmarkt, wegen der Krise teilweise mit Minuszinsen, um es zu höheren Zinsen an Griechenland zu verleihen, das auf dem Weltmarkt noch höhere Zinsen zahlen müsste. Griechenland hat bereits hunderte Millionen Euro allein an Zinsen an Deutschland überwiesen. Und dieses selbst hat gegenüber dem Zinsniveau vor der Krise über 100 Milliarden an Zinslast eingespart. Ein lohnendes Geschäft. Griechenland muss die Kredite dazu aufwenden, die Schulden zu bedienen und Zinsen zu zahlen, insbesondere bei französischen und deutschen Banken. Wird nun in Griechenland eine Regierung mit links-keynesianischem Programm gewählt, die damit lieber klassische Wachstumspolitik betreiben würde, bekommt sie die Macht Deutschlands zu spüren. Die Kredite der Troika sind an Verarmungsprogramme gekoppelt, mit denen die Schuldnerländer zu Privatisierungen gezwungen werden. Dabei bereichern sich auch deutsche Unternehmen. Darüber hinaus werden die Schuldnerländer zu weiteren Liberalisierungen gezwungen, die, wie die Krise selbst, die Zerstörung lokaler Ökonomien zur Folge haben. Griechenland wird deindustrialisiert, auf Rohstoffe und Tourismus reduziert. Die Bild-Zeitungsschlagzeile
»Verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen«
zeigt den imperialen Zynismus der deutschen Krisenpolitik. Deutschland ist Mitverursacher und Hauptprofiteur der Krise, die es ebenso wie seine Waren in die Peripherie exportiert. Doch mitten im Auge des Orkans herrscht beunruhigende Stille. Diese unterbrochen zu haben, ist das Verdienst der Blockupy-Proteste, die seit Jahren Frankfurt am Main heimsuchen. In den für hiesige Verhältnisse beeindruckenden Mobilisierungen ist Kritik an der Rolle Deutschlands allerdings eher marginal zu hören. Zuweilen blieb es Ulrike Herrmann in der Taz vorbehalten, darauf hinzuweisen, dass der Protest weniger vor die EZB als vors deutsche Finanzministerium und Kanzleramt gehörte. Doch im Aufruf für die Demonstration
»Europa anders machen«,
die den Kampf gegen Grenzregime und Austeritätspolitik genau dorthin tragen soll, fehlt jeder Hinweis auf die Rolle Deutschlands. Das liegt auch daran, dass antideutsche Linke ihr Wissen selten in die breiten Blockupy-Bündnisse hineintragen, sondern sich mit Provokation zum Zwecke der Provokation und externer Kritik an anderen Linken begnügen. Als wäre der Nationalsozialismus aus linken Massenbewegungen hervorgegangen, als betreibe nicht Deutschland, sondern Attac die Verarmungspolitik in Südeuropa. Heute aber bedeutet antideutsche Kritik praktische Solidarität mit den internationalen Kämpfen gegen das deutsche Krisenregime. Sollte das linke Projekt etwa in Griechenland scheitern, steht die faschistische Alternative schon bereit. Die Teilnehmenden an den Krisenprotesten hingegen versäumen es meist, die Verbindung zwischen dem reichen Deutschland und dem Deutschen Reich zu skandalisieren. Wahrscheinlich wäre Deutschland nicht die dominierende Macht des europäischen Krisenkapitalismus ohne den deutschen Kriegskapitalismus des Zweiten Weltkriegs, ohne Rüstungskeynesianismus und Raubkrieg. Zerstörung und Schwächung ausländischer Konkurrenz, Vernutzung und Vernichtung unentlohnter Arbeitskräfte. Deutschland wäre nicht die Vormacht Europas, hätte es alle Zwangsarbeiter nachträglich entlohnt, alle Zwangskredite zurückerstattet, die verursachten materiellen Schäden repariert, das geraubte Eigentum restlos restituiert und die Teilung des Landes auch über 1990 hinaus akzeptiert. Deutschland ist, wie der Arbeitskreis Distomo feststellt,
der größte Schuldner Europas.
Die Frage der deutschen Reparationszahlungen an Griechenland bildet deswegen einen Hauptschauplatz der Gegenwart, in der die Vergangenheit gruselig fortwehst. Von hier können neue Impulse für antideutsche Politik ausgehen.
Zahlt doch eure Nazi-Schulden, ihr Pleitedeutschen.
Weiterhin lautet die historische Lehre, die dieses Land der Welt mit jeder Handelsbilanz vorrechnet: Wer seinen Nachbarn mit Massenmord und Vernichtungskrieg überzieht, wird mit einem Wirtschaftswunder von nicht unter 70 Jahren bestraft. Wenn es um Griechenland ging, wurde in den vergangenen Jahren zumindest an Treffen und Krisengesprächen nicht gespart. Zum vermeintlichen Showdown des griechischen Schuldenproblems finden sie nun fast täglich statt. Die Meldungen über den Verlauf sind dabei so widersprüchlich wie die Lage. Der smarte Vorsitzende der Eurogruppe, Dijsselbloem, lobte die neuen Vorschläge der griechischen Regierung und hält eine Einigung für möglich. Der deutsche Finanzminister Schäuble wies sie barsch als ungenügend zurück. Tatsächlich ist die Regierung von Ministerpräsident Tsipras den Gläubigern weit entgegengekommen. Unter anderem sehen seine Vorschläge eine drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer um 10 Prozentpunkte vor. Zugleich sollen die Frühverrentungen abgeschafft und neue Sondersteuern eingeführt werden. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2016 mehr als 5 Milliarden Euro einsparen. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Für Griechenland sind die Pläne entsetzlich. Ein Abgeordneter Syrizas bezeichnete sie als
extrem und unsozial.
Und als
Todesstoß für Griechenland.
Für die EU und die deutsche Regierung reichen sie vielleicht gerade noch aus, damit das Land nicht aus der Eurozone ausscheiden muss. Tsipras bleibt nicht viel übrig, als am Ende solche Kompromisse einzugehen. In den letzten Wochen schien eine Insolvenz der griechischen Banken fast unvermeidlich zu werden. Über 35 Milliarden Euro wurden seit Beginn des Jahres von den Konten abgezogen, ins Ausland transferiert oder unter der Matratze versteckt. Zuletzt waren es mehrere Milliarden täglich. Die Kapitaleinlagen des Landes haben sich mittlerweile mehr als halbiert. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt auch die Reaktion der Europäischen Zentralbank. Sie vergibt neue Notfallkredite, nur noch von Tag zu Tag. Ohne eine Einigung mit den Gläubigern ist es für die griechische Regierung eine müßige Frage, wo und wie viel sie kürzen muss. Paradoxerweise argumentiert der linksnationale Flügel von Syriza ähnlich wie die deutschen Befürworter eines Euro-Austritts. Mit der Rückkehr zur Drachme wäre ein neuer Aufschwung möglich. Doch wenn das Land die Eurozone verlässt, werden selbst die Folgen der bisherigen Sparmaßnahmen vergleichsweise banal erscheinen. Umgekehrt ergibt es für die europäischen Institutionen keinen Sinn, die Griechen vor die Tür zu setzen. Es wäre die mit Abstand teuerste aller möglichen Lösungen. Und selbst wenn die Institutionen einen kostspieligen Rauswurf in Kauf nehmen wollen, um damit ein Exempel in der Eurozone zu statuieren, was wäre damit gewonnen? Welches europäische Land möchte schon Griechenland folgen und sich einem solchen Rettungsprogramm unterwerfen? Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen hat es kürzlich mit einem Medikament verglichen, das eine Mischung aus Antibiotika und Rattengift enthält. Chronologie der Nötigung. Juli 2015. Die Entscheidung der griechischen Regierung, das aktuelle Angebot der Eurogruppe abzulehnen und stattdessen ein Referendum darüber anzukündigen, wertet Ulf Poschardt von der Zeitung Die Welt als Provokation. Der Bild-Zeitung zufolge droht Griechenland nun statt dem Grexit der Grexident. Beim Magazin Focus scheint man sich derzeit vor allem um das Wohlergehen von Bundesfinanzminister Schäuble zu sorgen. Schäuble habe in Interviews ausgesehen, als habe er gerade eine Ohrfeige bekommen. Die habe ihm Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras ausgeteilt. Eine monatelange Taktik von Tarnen, Tricksen und Täuschen, wirft Dorothea Siems in der Zeitung Die Welt Tsipras vor. Von Siems Rat an die Verantwortlichen in der Eurozone, kühlen Kopf zu bewahren, hielt ARD-Korrespondent Rolf-Dieter Krause offenbar wenig. In der Talkshow Hart aber fair polterte er, man solle die Jungs von Syriza endlich zum Teufel jagen. Lediglich Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung hat sich die Mühe gemacht, das Angebot der Eurogruppe genauer anzusehen. Sie stellt fest, ein konkretes Angebot der Gläubiger für ein drittes Programm oder die geforderte Umschuldung findet sich in dem Dokument nicht. Auch liberale englischsprachige Wirtschaftsexperten finden deutliche Worte. In der New York Times bezeichnet Paul Krugman die Austeritätspolitik als zutiefst destruktiv. Sie lasse nicht einmal bescheidenes Wachstum zu. Ambrose Evans Pritchard, Wirtschaftsredakteur des konservativen britischen Telegraph, bezeichnete den vor 2 Wochen präsentierten Plan des griechischen Finanzministers Varoufakis als rational, vernünftig, fair. Das Vorgehen der EU erinnere ihn hingegen an das der USA in Guatemala im Jahr 1954, als die CIA die Linksregierung von Jacobo Arbenz aus dem Amt putschte. Das habe die kubanische Revolution und 30 Jahre Guerillakrieg in Lateinamerika zur Folge gehabt. In entscheidenden Situationen verhelfen manchmal nur historische Vergleiche zu etwas Klarheit.
Ich fürchte, dass wir in 5 Jahren den Juni 2015 so sehen werden, wie wir heute den Juli 1914 sehen,
sagte Larry Summers kürzlich auf einer Konferenz in Bern. Wie zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts verfolgten heute die Beteiligten nur ihre eigenen Interessen. Die Europäer wüssten längst, dass Griechenland niemals seine Schulden werde zurückzahlen können.
warum handelt Europa dann nicht danach?
Die Frage, warum sich die Eurozone seit Jahren offenbar unausweichlich auf ein Scheitern zubewegt, stellt sich derzeit wohl nicht nur der ehemalige US-Finanzminister. Wer will, kann eine Antwort im Berliner Kanzleramt finden. Von Beginn an setzte sich die Bundesregierung mit ihrer Strategie zur Schuldenkrise durch. Diese hing zwar kausal mit der Einführung der gemeinsamen Währung zusammen, die Länder mit unterschiedlichen Sozialsystemen und differierender Wettbewerbsfähigkeit verband, doch die Folgen dieses Ungleichgewichts wurden ausschließlich den Defizitstaaten übertragen. Wer zu viel ausgegeben hat, müsse eben entsprechend sparen, lautet die schlichte Botschaft aus Berlin.
Die Institutionen, also der Internationale Währungsfonds, die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank, formulierten dafür die Bedingungen und stellten Kredite bereit.
Die Umsetzung der harten Sparauflagen wurde an die Defizitstaaten delegiert, die ansonsten nur wenig mitzubestimmen hatten. Die Debatte reduzierte sich auf technische Details, etwa über die Laufzeiten der anstehenden sogenannten Rettungspakete. Die politische Entscheidung, die den Maßnahmen zugrunde lag, galt als nicht mehr verhandelbar. Die deutsche Regierung schwang sich so zur Sachwalterin einer höheren Gesetzlichkeit auf, zu der es angeblich keine Alternative gab. Über Mathematik könne man schließlich nicht streiten, hieß es aus dem Kanzleramt. Entsprechend dominierten die von der heutigen griechischen Regierung so heftig kritisierten Technokraten die Umsetzung der verschiedenen Rettungsprogramme. Grundsätzliche Fragen, wie die nach der Tragfähigkeit der Austeritätspolitik, wurden von ihnen lapidar als irrelevant zurückgewiesen. Damit wurde die Debatte über die griechische Schuldenkrise in eine ausweglose Situation manövriert. Während die Vertreter der Institutionen auf die Einhaltung der vereinbarten Regel pochten, stellte das linke Bündnis Syriza die zugrunde liegende Politik in Frage. Endgültig mit dem Referendum am vergangenen Wochenende. Die Renationalisierung der Schuldenkrise macht allerdings nicht vor ihren linken Kritikern Halt. So war auch die Nein-Kampagne von linksnationalistischem Pathos geprägt, dessen sich Ministerpräsident Tsipras insbesondere seit Beginn seiner Amtszeit gerne bedient. Etwa wenn er von der
nationalen Erniedrigung
spricht und sich
aus dem Ausland kommende Anweisungen
verbat.
Nationen und Staaten können nicht sterben,
meint kürzlich der griechische Umwelt- und Energieminister Panagiotis Lavazanis angesichts der möglichen Folgen eines Euro-Austritts seines Landes. Die Vertreter der EU seien
skrupellose Imperialisten,
die Griechenland
wie eine entlegene Schuldenkolonie
behandelten.
Die Alternative, vor die sie uns stellen, lautet Unterwerfung oder wirtschaftliche Strangulation,
sagte der Minister. Das Narrativ eines nationalen Kollektivs, das sich den Interessen mehr oder weniger anonymer Institutionen widersetzen muss, ist allerdings auch für Parteien und Bewegungen attraktiv, die wenig oder nichts mit einer emanzipativen Linken gemein haben. So sprach der Komiker Beppe Grillo von der italienischen Protestbewegung Fünf Sterne von einem
Sieg der Demokratie
und forderte erneut ein Euro-Referendum in Italien. Rechtspopulistische Parteien wie die Lega Nord und die postfaschistischen Fratelli d'Italia hoffen, dass Griechenland bald aus der Währungsunion austritt und so einen Präzedenzfall für andere Länder schafft. In Frankreich begrüßte Marine Le Pen, die Vorsitzende des Front National, das Abstimmungsergebnis in Griechenland.
Was für eine schöne Lektion der Demokratie, das griechische Nein,
jubelte sie auf Twitter und fügte hinzu,
die Völker sind zurück.
Merkels Nationalisierung der Schuldendebatte hat dazu geführt, dass die Probleme bewusst nicht in einem politischen Kontext behandelt wurden. Italien, Spanien und Portugal, die wie Griechenland wegen ihrer extremen Verschuldung existenziell bedroht sind, haben in den vergangenen Jahren Vereinbarungen unterzeichnet, in denen sie sich dem fiskalischen Sparprogramm verpflichten. Keine dieser Regierungen hat Interesse daran, in die Nähe Griechenlands gerückt zu werden. Beim geringsten Zweifel an ihrer Solvenz steigen die Zinsen für die jeweiligen Staatsanleihen. Als Tsipras Anfang 2015 erklärte, dass die anderen südeuropäischen Euro-Staaten wegen ihrer hohen Verschuldung die nächsten Opfer der Finanzkrise werden könnten, distanzierte sich der italienische Finanzminister Piercarlo Padoan ebenso wie die Regierungen Spaniens und Portugals sofort vom griechischen Ministerpräsident. Sie entpuppten sich schnell als seine schärfsten Kritiker. Allein schon, weil ein Erfolg des linken Bündnisses ihre eigene Sparpolitik in Frage stellen würde.
Die gute Nachricht, wenn die Regierung das Referendum verlieren würde, ist, dass es dann eine andere gibt, mit der verhandelt werden kann,
hat der spanische Ministerpräsident Rajoy vergangene Woche noch hoffnungsvoll erklärt. All dies konnte allerdings nicht verhindern, dass der Börsenindex in Madrid und Mailand zu Wochenbeginn sofort ins Minus rutschte. Auch die Zinsen für südeuropäische Staatsanleihen steigen wieder. Zwar betont Bundesfinanzminister Schäuble unentwegt, dass selbst im Falle eines griechischen Euro-Ausstiegs keine Ansteckungsgefahr bestehe. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre, wie Schaffung des europäischen Rettungsschirms, hätten das europäische Bankensystem und auch die anderen Krisenländer quasi immun gegen die Folgen einer griechischen Insolvenz gemacht. Allerdings besitzt selbst der deutsche Finanzminister wohl keine hellseherischen Fähigkeiten. Derzeit würden sich die Folgen eines Ausscheidens Griechenlands aus der Eurozone vermutlich noch in Grenzen halten. Die Börsen weltweit erlebten in den vergangenen Tagen teils große Einbrüche, erholten sich aber auch schnell wieder. Doch was geschieht, wenn andere politische oder wirtschaftliche Krisen, wie etwa der Konflikt mit Russland, eskalieren, kann auch Schäuble kaum erahnen. Sicher ist nur, dass ein möglicher Austritt Griechenlands die Eurozone unwiderruflich beschädigen würde. Fast beschwörend erklärt Schäuble daher Griechenland zum Ausnahmefall, während sich die Lage in den anderen Krisenstaaten bereits zum Besseren gewendet habe. Doch mehr als Zweckoptimismus steckt kaum hinter solchen Prognosen.
Es hieß, die Schulden seien bezahlt, doch das stimmt nicht. Unsere Schulden sind nicht tragfähig. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die soziale Kluft wird größer. Die Armut nimmt zu,
erklärte vergangene Woche die portugiesische Abgeordnete Marisa Matias von der Vereinigten Europäischen Linken.
Wir haben hier die gleichen strukturellen Probleme wie Griechenland, aber die Menschen dort haben die Möglichkeit zu entscheiden, die Portugiesen hingegen nicht.
Eine Abkehr von der bisherigen Strategie, auch wenn sie offensichtlich gescheitert ist, will die Bundesregierung jedoch unbedingt verhindern. Selbst der Umstand, dass die griechische Regierung bereit war, in fast allen wesentlichen Punkten den Forderungen der Gläubiger nachzukommen, änderte nichts an ihrer Haltung. Solange Griechenland auf einem Schuldenschnitt beharrt, gibt es mit der Bundesregierung keinen Kompromiss. Auch wenn ihr längst klar sein müsste, dass die Kredite verloren sind. Ihr geht es darum, ein Exempel zu statuieren. Die Bundesregierung kann sich dabei der Zustimmung im eigenen Land sicher sein. Umfragen zufolge unterstützen bis zu 85% der Deutschen die harte Haltung Schäubles, des derzeit beliebtesten Politikers im Land. Die Frage, in welchem Maße die Lohnpolitik und die extrem hohen deutschen Exportüberschüsse zu der fatalen Lage in Europa beigetragen haben, stellt heute in Deutschland kaum noch jemand. Die Frage scheint für die meisten Medien und Politiker nur noch zu lauten, wie man die Griechen aus der Eurozone werfen kann.
Die Brücken sind nach dem Referendum abgerissen,
sagte am Montag der SPD-Vorsitzende Gabriel.
Wer gibt den Griechen jetzt noch Geld?
Titelte die Bild-Zeitung. Wie es scheint, sind die Deutschen bereit, Europa in die nächste Katastrophe zu führen.
Mit einem Nein sagen Menschen in ihrer Verzweiflung, dass sie lieber eine ungewisse Zukunft möchten als gar keine. Dass sie sich auf 2 Jahre Bohnenessen einstellen, damit dieses Elend aufhört.
Dieser Satz ist in jeder Hinsicht erschütternd, stand aber am vergangenen Freitag im Aufruf zur Oxy-Demonstration, die unter anderem von Attac und der interventionistischen Linken gegen das Griechenland auferlegte Spardiktat organisiert wurde. Offenbar ist das Argument, dass die bisherige Austeritätspolitik kein Ende des Elends gebracht hat, der Hoffnung gewichen, dass es einen Unterschied macht, wenn das Sparen nicht von der sogenannten Troika diktiert, sondern mit einem kräftigen Nein selbstbestimmt gewählt wird. Diese Aussage ist Ausdruck bloßer Euphorie. Das Referendum sei
ein historischer Moment für Europa, das am Scheideweg stehe.
Ähnlich begeistert kam ein weiterer Aufruf der interventionistischen Linken daher. Darin war von einem
Fenster der Hoffnung
die Rede, geschwärmt wurde von den Möglichkeiten,
eine Alternative zum Bestehenden wieder realistisch denken zu können. Die Macht und Gewalt, mit der die herrschenden Kräfte versuchen, dieses Fenster wieder zu schließen, weil sie das Beispiel eines erfolgreichen Widerstands gegen ihre Politik befürchten, spricht Bände.
Sinn ergeben diese und ähnliche Parolen, die vor und vor allem nach dem Referendum häufig zu lesen waren, nur gepaart mit der Überzeugung, dass der Staat über nahezu unendliche Macht gegenüber den Sachzwängen des Kapitals verfüge und dass diese Macht wohlfahrtspendend statt neoliberal ausgeübt werden soll. Dieser Überzeugung gemäß schnurren die an allen Ecken und Enden eskalierenden Widersprüche des Kapitals in der Krise auf eine unmittelbare Konfrontation zwischen differierenden Willen zusammen. Sicherlich mag der eine oder andere der herrschenden Schäubles nun Angst haben. Andere mögen es gelassener sehen und eine Linke kaum fürchten, die Widerstand, der zum freiwilligen Bohnenessen führt, für erfolgreich hält. Solche Erwägungen sind aber nur Beiwerk zur tatsächlich handlungsleitenden Angst der europäischen Institutionen. Sie gilt der Möglichkeit, dass die Schuldner das Geld, das sie Griechenland geliehen haben, nicht wiedersehen werden. Weswegen die gerade erst mühsam zusammengestückelte Agenda gegen die Krise gegenstandslos zu werden droht. Es ist genau diese Angst, die zu den Fantasien führt, nach denen Griechenlands
Verschwendung
zur dramatischen Lage im Land geführt habe und nicht etwa der Entwertungsdruck, der aufgrund der Krise auf dem gesellschaftlichen Gesamtkapital lastet. Mit Griechenland wird nicht erst seit dem Regierungsantritt von Syriza so umgegangen. Auch die Vorgängerregierungen sahen sich mit Versuchen konfrontiert, den Entwertungsdruck an dem Staat zu exerzieren, den die Bankenrettung, die 2008 noch im nationalen Rahmen ablaufen sollte, als erstes überfordert hatte. Die Invektiven und ressentimentgeladenen Kommentare, die sich seither über Griechenland ergießen, sind nichts anderes als dürre Rationalisierungen einer verleugneten Erfahrung. Es wird nichts bringen, die Produktionsverhältnisse und Absatzmärkte eines Landes zu ruinieren, um den Geldwert desjenigen Kapitals zu erhalten, das zuvor unter diesen Verhältnissen und auf diesen Märkten akkumuliert worden war. Die universelle Abhängigkeit der das Weltkapital bereits in seiner Gebrauchswertgestalt als Produktionsmittel unterliegt, lässt sich von keiner Seite her durch politische Maßnahmen auflösen. Wer mit einem einseitig verkündeten Schuldenschnitt kokettiert, sollte mit der Situation, die dann völlig absehbar droht, mehr verbinden als eine vage, euphorisch aufgeladene Hoffnung. Ein Staatsbankrott wäre kein einmaliger Befreiungsschlag, nachdem es 2 Jahre später wieder aufwärts geht. Die Staatsschulden, um die es hier geht, sind schrittweise über die nächsten Jahrzehnte zu begleichen, weswegen die heutige Zwangslage permanent wiederkehren wird. An dieser Stelle werden die euphorischen Reaktionen vieler Linker auf das griechische Referendum vom Ärgernis zum politischen Problem. Nicht nur bestätigt sie die Fantasie von der schicksalhaften Bindung der Individuen an ihren jeweiligen Staat, die hierzulande den Chauvinismus befördert, indem die Politik der griechischen Regierung mit fast schon revolutionärer Hoffnung aufgeladen wird, wird, freilich mit anderer Bewertung, das Bild der unverantwortlichen Irren reproduziert, das die hiesigen Medien von ihr zeichnen. Griechenland, heißt es im Aufruf der interventionistischen Linken, führe
uns erneut die alte bittere Erkenntnis vor Augen, dass die Macht des Kapitalismus und seiner politischen Institutionen nicht einfach durch Wahlen übernommen und grundsätzlich verändert werden könne.
Abgesehen davon, dass die interventionistische Linke damit erklärt, dass sie wider besseres Wissen handelt, weil sie die Anwendung ihrer Erkenntnisse für zynisch hält, hat das mit der derzeitigen Situation auch nichts zu tun. Mit keinem ihrer Wahlversprechen gerät die Regierung von Alexis Tsipras auch nur in die Nähe jener Grenzen, die staatsförmige Institutionen der Überwindung des Kapitalismus setzen. Denn im Konflikt mit der Europäischen Union geht es entweder um die Verteidigung von Regelungen, die frühere Regierungen ganz und gar im Rahmen dieser Institutionen eingeführt haben, oder aber, wie bei der angestrebten Verbesserung der Steuereintreibung, um Maßnahmen, von denen behauptet wird, dass sie überall, nur nicht in Griechenland, gängige Praxis seien. Auch ein Schuldenschnitt oder eine gemeinsame Schuldenaufnahme aller Euro-Länder läge in diesem Rahmen. In der aktuellen Situation liefe das ohnehin aufs Gleiche hinaus, weil die griechischen Staatsanleihen inzwischen zu großen Teilen im Besitz von Finanzinstitutionen der EU sind. Dies entspräche voll und ganz der ökonomischen Realität, die von der Existenz des Euro als gemeinsamer Währung nicht geschaffen wird, sondern sich in dieser nur ausdrückt, weswegen eine Beteiligung an ihr allen politisch Beteiligten ökonomisch zwingend erschien. Die griechische Regierung hat daher international die Unterstützung all jener Keynesianer, die in Sachen Krise nur halb so blind sind wie die Sparfanatiker, weil sie den Kapitalismus als das retten möchten, was er tatsächlich ist. Als wachstumshungriges Arbeitsmonster, dessen Produkte auch irgendwer konsumieren muss, wenn die Aussicht auf Profit Anreiz zur Produktion sein soll. Varoufakis wiederum verschaffte in einem Vortrag von 2013
Einblicke in meine Sicht auf einen verabscheuungswürdigen europäischen Kapitalismus, dessen Zusammenbruch es trotz seiner zahlreichen Mängel um jeden Preis zu verhindern gilt. Mein Bekenntnis soll die Linke davon überzeugen, dass wir eine widersprüchliche Mission erfüllen müssen. Den freien Fall des europäischen Kapitalismus stoppen, um Zeit zu gewinnen, eine Alternative zu formulieren.
Mit dem Referendum zog Syriza die Konsequenz aus dem Umstand, dass die Gegenseite dem freien Fall lieber mit Realitätsverleugnung begegnet. Solange das so bleibt, werden nur offensichtliche Zumutungen zur Wahl stehen, die nebenbei die Schranken der Demokratie enthüllen. Chronologie der Nötigung, Juli 2015. Es könnte ganz einfach sein. Die EU-Bürokraten und vor allem die deutschen Politiker müssten nur ihre kindische Trotzhaltung aufgeben und endlich ihre Hausaufgaben machen. Wobei man ihnen erlauben sollte, bei Wirtschaftsnobelpreisträgern wie Paul Krugman abzuschreiben. Bei der Schuldenreduzierung orientiere man sich an den Vorgaben des IWF, einer nicht für ihre Generosität bekannten Institution, die einen Nachlass von 30% für Griechenland empfiehlt. Sodann präsentiere man ein Investitionsprogramm, gestatte Syriza einige Notmaßnahmen gegen die extreme Armut und schon wird Alexis Tsipras unterschreiben, weil er ein solches Ergebnis als Sieg präsentieren kann. Die griechischen Lohnabhängigen werden dann weiter für die Krise zahlen, wenn auch in etwas kleineren Raten, und alles geht seinen gewohnten kapitalistischen Gang. Es ist unklar, ob eine nachfrageorientierte Politik oder die von den meisten Ökonomen empfohlene Mischung aus Konjunkturförderung, Austerität und Dressur des Humankapitals, also die berüchtigten Strukturreformen, Griechenland einen dauerhaften Aufschwung verschaffen würde. Sicher ist, dass die reine Austeritätspolitik Griechenland immer weiter in die Armut treibt und damit das Land auch als Markt- und Investitionsobjekt entwertet. Die kompromisslose Haltung Deutschlands ist daher nicht nur eine Absage an die ökonomische Rationalität, sondern auch eine Aufkündigung der informellen Geschäftsgrundlage der Europäischen Union, in die die ärmeren Staaten aufgenommen wurden, um den Führungsmächten Absatzmärkte und billige Arbeitskräfte zu bieten. Für die Integration waren zwar Subventionen notwendig, aber etwa 30 Jahre lang war die EU für alle, für deutsche Konzerne und auch für südeuropäische Lohnabhängige, ein gutes Geschäft. Damit ist es nun vorbei und die Reaktion ist überwiegend nationalistisch. Wenn die Griechen für geleistete Arbeit nicht oder zu willkürlich gekürzten Sätzen bezahlt werden, wird dieser Bruch mit den kapitalistischen Regeln als patriotische Kränkung empfunden. Die Bundesregierung gefährdet aber auch den deutschen Exporterfolg in Europa, eigentlich ein Angriff auf das Allerheiligste. Vor allem dieser Mangel an Geschäftssinn ist beunruhigend. Mit einer Zweidrittelmehrheit geht Deutschland in ideologischer Verblendung einmal mehr einen Sonderweg. Der deutsche Nationalchauvinist 2.0 ist machtbewusst, imaginiert sich aber zugleich als Opfer und ist latent aggressiv. Man kann darüber streiten, ob es nur Gehässigkeit, mühselig verborgenen Rassismus oder Vernichtungsfantasien erkennen lässt, wenn Michael Spreng, Politikberater und ehemaliger Chefredakteur von Bild am Sonntag, über die Griechen sagt:
Ein Volk hat auch das Recht, in Würde unterzugehen.
Mit Argumenten kann man solchen Leuten nicht kommen. Ist kapitalistischer Wettbewerb die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Selbst Geld schöpfen, die nun als
Guerilla-Grexit
bezeichnete Strategie, deren Ziel entgegen deutschen Sehnsüchten der Verbleib in der Eurozone wäre, selbst Geld schöpfen ist daher für Griechenland die beste Option. Und für die EU, die in nationalistische Lager zerfallen wird, wenn die Deutschen nicht rechtzeitig gestoppt werden. als es gerade so schien, als hätten die griechische Regierung und die sogenannte Troika aus EU-Kommission, EZB und IWF endlich eine Übereinkunft erreicht, brach wieder das große Chaos aus. Die Verhandlungen wurden abrupt beendet. Griechenland wies das letzte Angebot der Troika zurück und am 27. Juni 2015 kündigte Ministerpräsident Tsipras ein Referendum für den 5. Juli an, das weithin zu Unrecht als Abstimmung über den weiteren Verbleib des Landes in der Eurozone interpretiert wurde. Zu allem Überfluss wurden bis zum Referendum auch noch die Banken geschlossen und Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, die Geldtransfers ins Ausland unterbinden und Abhebungen an Geldautomaten auf 60 Euro pro Tag begrenzen. Um zu verstehen, wieso es ausgerechnet jetzt, da offenbar die Einigung kurz bevorstand, zu diesem Schlamassel gekommen ist, muss man jenseits der Gerüchte, Statements und des Social-Media-Lärms das Gesamtbild betrachten. Eines war in den letzten 5 Monaten der Verhandlungen klar geworden. Es ging nicht mehr um das Ende der Sparpolitik, wie viele Linke nach Syrizas Wahlsieg albernerweise meinten, ohne einen Blick auf das sehr bescheidene Programm der Partei zu werfen, sondern um deren genaue Form. Muss der primäre Haushaltsüberschuss bei 1 oder 1,2% liegen? Wird die Mehrwertsteuer um 0,6 oder 0,8 Prozentpunkte erhöht? Das ständige Streiten um technische Details zeigte, wie wenig sich alle Beteiligten um die materiellen Folgen solcher scheinbar neutralen Kennziffern für die griechische Bevölkerung scheren. So oder so werden Reallöhne und Renten sinken, die Steuerlast wird steigen und die Rezession wird sich weiter verschärfen. Das Spektakel der vermeintlich harten Verhandlungen nutzte sich allerdings ab, weil es für Syriza immer schwieriger wurde, das Bild eines Kampfs um die Würde aufrechtzuerhalten. Dass unter Syriza die lukrative Abfallentsorgung im Norden Griechenlands Leonidas Bobolas, einem der reichsten und einflussreichsten Kapitalisten im Land, übertragen wurde, Siemens einen kommunalen Auftrag verlängert bekam, obwohl sich das Unternehmen wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten muss, und Steuererhöhungen für Reeder für verfassungswidrig erklärt wurden, war für die Partei kaum hilfreich. In dieser Situation wäre die sich abzeichnende Einigung in Griechenland schwer durchsetzbar gewesen. Eben darauf wies niemand anderes als die deutsche Kanzlerin Merkel hin. Als das Abkommen unterschriftsreif war, erklärte sie, die wirkliche Frage sei, ob es im griechischen Parlament durchkommen werde. Ob also Tsipras die Zustimmung seiner eigenen Partei garantieren könne. In diesem Augenblick wurde klar, dass dies eher unwahrscheinlich war. Angesichts dessen lässt sich das neue Angebot der Troika für Syriza als besonders riskant deuten. In letzter Minute brachte sie einige Maßnahmen ins Spiel, die Syriza bereits zuvor abgelehnt hatte, obwohl das griechische 47-Punkte-Papier schon drastische Sparmaßnahmen enthält. Plötzlich sah sich Syriza wieder in der Rolle der rebellischen Linksregierung und die Troika erschien erneut als unnachgiebig neoliberales Gläubigerkartell. Vom 27. Juni an erinnerte die Partei wieder an die verwegene Truppe, als die sie im Wahlkampf aufgetreten war. Trotzig wurden nicht zu überschreitende rote Linien gezogen und die antidemokratischen Prozeduren der Eurozone angeklagt. Der Unterschied war nur, dass Syrizas rote Linien inzwischen eine Fortsetzung der Austerität inklusive Rentenkürzungen, Steuererhöhungen und Privatisierungen ausdrücklich einschlossen. Finanzminister Varoufakis hatte dies wenige Wochen zuvor in einem Artikel unmissverständlich klargestellt.
Unsere Regierung ist stark an der Implementierung einer Agenda interessiert, die sämtliche von europäischen Denkfabriken vorgeschlagenen Wirtschaftsreformen umfasst. Zudem sind wir in einzigartiger Weise in der Lage, die Unterstützung der griechischen Öffentlichkeit für ein solides Wirtschaftsprogramm sicherzustellen. Man bedenke, was das heißt. Eine unabhängige Steuerbehörde, vernünftige primäre Haushaltsüberschüsse für alle Zeiten, ein sinnvolles und ambitioniertes Privatisierungsprogramm, verbunden mit einer Entwicklungsagentur, die öffentliche Güter zur Generierung von Investitionsflüssen nutzt. Eine wirkliche Rentenreform, die die langfristige Tragfähigkeit des Sozialsystems gewährleistet. Liberalisierung der Märkte für Güter und Dienstleistungen und so weiter.
Das Referendum diente offenbar dem Zweck, diese Unterstützung der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Dieser Schritt, der allseitig für Überraschung sorgte, ist recht aufschlussreich. Bei dem Referendum sollten die griechischen Bürger den Vorschlag der Institutionen, wie die Troika inzwischen offiziell heißt, annehmen oder ablehnen. Nicht den Gegenvorschlag von Syriza oder einen der vielen anderen Troika-Vorschläge der vergangenen 5 Monate. Das hat sehr konkrete Implikationen. Was ein Ja bedeutet hätte, liegt auf der Hand. Die Mehrheit der griechischen Bevölkerung hätte sich bereit erklärt, der Troika weiterhin die Macht über die Wirtschaftspolitik zuzugestehen, während die Regierung wieder auf ihre vormalige Rolle reduziert worden wäre, bereits getroffene Entscheidungen hastig zu ratifizieren. Das Nein dagegen, für das Syriza geworben hat, ist mehrdeutiger. Es schließt die Befürworter eines Austritts Griechenlands aus dem Euro ebenso ein, wie diejenigen, die weiter verhandeln wollen, sowie andere, die einen ehrbaren Kompromiss annehmen würden, der etwas weniger Austerität bedeutet und noch allerlei Zwischenpositionen. Für den Fall, dass die Mehrheit mit Ja gestimmt hätte, hatte Syriza bereits den Rücktritt von der Regierung angekündigt. Man werde die demokratische Entscheidung respektieren, sie aber nicht selbst implementieren. Dies hätte höchstwahrscheinlich eine aus Nea Demokratia, PASOK und Potami bestehende Koalitionsregierung zur Folge gehabt, die die harschen Sparmaßnahmen des jüngsten Troika-Vorschlags dann hätte umsetzen dürfen. Syriza wäre in die komfortable Rolle einer sehr starken Oppositionspartei geschlüpft, bis die Übergangsregierung Neuwahlen angekündigt hätte, die aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Syriza gewonnen hätte. Nun, da die Mehrheit mit Nein gestimmt hat, hat Syriza mehr oder weniger freie Hand, dieses Ergebnis nach Belieben zu interpretieren. Zugunsten eines Euro-Austritts und der Rückkehr zur Drachme, auch wenn Syriza ausdrücklich erklärt hat, dies nicht zu beabsichtigen, zugunsten erneuter Verhandlungen oder im Sinne einer kreativen Mehrdeutigkeit, um einen anderen Deal zu erreichen. Kurz gesagt, stellt sich die Lage für Syriza als Win-Win-Situation dar, was den wichtigsten Oppositionsparteien nicht entgangen ist. Nachdem sie vergeblich auf eine Absage des Referendums gedrängt haben, betrieben sie einen schrillen Propagandakrieg, der eine schroffe Polarisierung der Gesellschaft bewirkte und dem Nein-Lager Stimmen zutrieb. Dass die europäischen Verhandlungspartner von dieser Entwicklung tatsächlich überrascht worden sind, mag man glauben oder nicht. Ihre Reaktion ist bislang jedenfalls eher entgegenkommend ausgefallen. Das Ausbleiben der fälligen Zahlung an den Internationalen Währungsfonds wurde offiziell nicht als Staatspleite gewertet und die Einführung von Kapitalkontrollen nicht als direkter Weg zum Euro-Ausstieg. Stattdessen wird unablässig beteuert, man werde sein Möglichstes tun, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Die einzige Ausnahme scheint Deutschland zu sein, dessen Standarderzählung über die griechische Krise zum Bumerang werden könnte. Die unablässige Propaganda über die faulen Griechen, die mit hart verdientem deutschen Geld gefüttert werden, ohne irgendwelche vereinbarten Reformen umzusetzen, hat bei vielen Deutschen das Bedürfnis geweckt, Griechenland aus der Eurozone zu werfen. So nützlich dieses Märchen bislang gewesen sein mag, nun könnte es nach hinten losgehen. Merkel könnte sehr bald gezwungen sein, zu erklären, dass Deutschland in genau einem Fall sein Geld verlieren und tatsächlich für die Krise zahlen wird. Nämlich, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet. Es gibt gute Gründe, den US-Geheimdienst NSA zu kritisieren. So war es eine Geschmacklosigkeit, dass dessen Direktor Keith Alexander seine Kommandozentrale im Stil der Brücke des Raumschiffs Enterprise gestalten ließ. Dass die NSA auf allgemeinen Überwachungsmaßnahmen besteht, deren Nutzlosigkeit selbst in Studien der Regierung festgestellt wurde, lässt sich schwerlich anders als mit dem Bestreben erklären, im Bedarfsfall als gefährlich erachtete Oppositionelle aufspüren zu können. Geht es aber um Risiken für die globale Sicherheit, sollte man nicht nur an den islamistischen Terror denken. In einer globalisierten Wirtschaft sind alle voneinander abhängig. Jede Störung kann weitreichende Folgen haben. Die Finanzkrise wurde 2008 durch die Pleite einer einzigen Bank ausgelöst. Nicht verursacht, aber ausgelöst, weil der gemeine Anleger von Ökonomie keine Ahnung hat und in Panik verfällt, wenn unübersehbar wird, dass es einen Unterschied zwischen seiner Traumwelt und dem wirklichen Leben gibt. Der bürgerliche Staat kann die Ursachen der Krise nicht bekämpfen. Man muss improvisieren, wenn es kracht. Deshalb gilt es, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Und die größte Gefahr für die Weltwirtschaft ist Deutschland. Erinnern wir uns, während die US-Notenbank Federal Reserve im September 2008 mit der Ausschüttung von mehr als 3 Billionen Dollar auch die deutschen Banken vor dem Ruin bewahrte, sah Finanzminister Peer Steinbrück
keinen Anlass, an der Stabilität des deutschen Finanzsystems zu zweifeln.
Da möchte man doch wissen, ob der Mann diesen Unfug womöglich selbst glaubt. Im Jahr 2010 wollte die Bundesregierung angesichts der griechischen Finanzkrise monatelang gar nichts tun. Nur wegen der Wahl in Nordrhein-Westfalen? Die NSA weiß es vielleicht. Die Frage, warum man in Deutschland den globalen Konsens der bürgerlichen Ökonomie so herablassend ignoriert, kann der Geheimdienst nicht beantworten, denn Ideologiekritik gehört nicht zu seinen Stärken. Aber die NSA könnte herausfinden, was die Deutschen als nächstes vorhaben. Will die Bundesregierung Griechenland aus der Eurozone mobben?
Dass sich die NSA vor allem für die deutsche Währungs- und Handelspolitik
interessiert, wie die Süddeutsche Zeitung meldete, die Amerikaner also wissen wollen, wann die Federal Reserve die Gelddruckmaschinen wieder heiß laufen lassen muss, ist verständlich. Man kann nicht erwarten, dass sie ihre Erkenntnisse mit uns teilen. Dafür sind Whistleblower zuständig. Das Problem ist vielmehr, dass Präsident Obama die ihm zur Verfügung stehenden Mittel nicht nutzt. Er könnte mit Sanktionen drohen oder die fälligen Raten Griechenlands zahlen. Wenigstens aber die von der NSA registrierten schmutzigen Geheimnisse deutscher Regierungsmitglieder zu deren Diskreditierung verwenden. Chronologie der Nötigung. Juli 2015. So viel Solidarität mit den Partnerstaaten hätte man von Wolfgang Schäuble, der derzeit ansonsten vor allem den Einpeitscher für die Austeritätspolitik in Europa gibt, gar nicht erwartet. Bereits im März 2015 hatte der Bundesfinanzminister betont, dass die Verteidigung der Souveränität eines Staates und damit
die Einhaltung der internationalen Rechtsordnung
über allen anderen Prinzipien stehen müsse. Noch überraschender war die fast schon philanthropische Formulierung, die folgte:
Ob uns das wirtschaftlich und finanziell etwas kostet, ist zweitrangig,
fügte Schäuble hinzu. Man ahnt es natürlich schon, die Rede war nicht von Griechenland, sondern von der Ukraine. Deren wirtschaftliche Lage stellt sich als kaum weniger desolat dar als die des EU-Krisenstaats Nummer 1, als dessen großzügiger Unterstützer, Deutschlands derzeit beliebtester Politiker, nicht gerade gilt. Erneut und präzisiert wurde diese Haltung dann im Zuge des Finanzministertreffens der G7, bei dem der ukrainischen Regierung weitere Hilfen zugesagt wurden. Man sei fest entschlossen,
alles zu tun, um die Regierung in Kiew bei ihrer ehrgeizigen Reformagenda zu unterstützen,
fasste Schäuble die Haltung des Kollegiums zusammen. Vor allem sei verabredet worden, dem Land in den Verhandlungen über eine Umstrukturierung der ukrainischen Schulden zur Seite zu stehen, die von Präsident Poroschenko gerade ins Spiel gebracht worden war. Wie desolat die wirtschaftliche Lage in der Ukraine tatsächlich ist, hat zuletzt der Internationale Währungsfonds in seinem Gutachten über das Land konstatiert. Allein im ersten Quartal 2015 sei die Wirtschaftsleistung um über 17% eingebrochen. Der IWF korrigierte seine Erwartung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für das laufende Kalenderjahr von 5,5 auf dramatisch anmutende 9% Schrumpfung. Und dies, obwohl schon die vergangenen Jahre einen beständigen Abstieg gebracht hatten. Zum letzten Mal hatte die Ukraine 2011 ein Wirtschaftswachstum verzeichnen können. Bereits zu Jahresbeginn 2015 wurde die Landeswährung um 60% abgewertet. Seit diesem Zeitpunkt liegt die Inflationsrate bei 40% und die Schulden explodieren. Die Staatsschuldenquote, die Ende 2013 noch bei etwa 40% des Bruttoinlandsprodukts lag, ist binnen 18 Monaten auf 93% gestiegen und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Daran haben auch die drastischen sozialen Einschnitte und Streichungen von Subventionen durch die Regierung von Ministerpräsident Jasenjuk bislang nichts ändern können. Obwohl gerade sie fast immer ins Feld geführt werden, um die ungebrochene internationale Unterstützung zu begründen. Hinzu kommt der andauernde Krieg im Osten des Landes, der die wirtschaftliche Entwicklung stark belastet. Nach den Zahlen des von Natalia Jaresko geführten ukrainischen Finanzministeriums müsste das Land in den kommenden 4 Jahren etwa 30 Milliarden US-Dollar an Auslandsschulden zurückzahlen. Hinzu kämen noch weitere 17 Milliarden US-Dollar, die im Inland fällig werden. Eine Staatspleite erscheint vor diesem Hintergrund als realistisches Szenario.
Aus den Taschen der Ukrainer können wir das alles nicht bezahlen,
räumte dementsprechend auch Jasenjuk gegenüber den IWF-Experten ein und forderte vehement ein Entgegenkommen der Gläubiger. Einen ersten Schritt hat die ukrainische Regierung durch ein Gesetz gemacht, demzufolge sie die Rückzahlung von Auslandsschulden per Moratorium zukünftig verhindern kann. Begründet wurde dies nicht nur mit dem Schutz nationaler Interessen, sondern auch mit den Forderungen des IWF nach einer Senkung der Schuldenlast. Denn dessen für die nächsten 4 Jahre aufgelegtes Programm sieht nicht nur Kredite von insgesamt über 17 Milliarden US-Dollar vor, die um weitere 7,5 Milliarden von einigen westeuropäischen Staaten und den USA aufgestockt werden sollen, sondern bindet die Zahlungen auch an die sukzessive Gewährleistung der Schuldentragfähigkeit des Landes. Dem IWF zufolge müsste dazu bis 2020 eine Verschuldungsquote von 71% des Bruttoinlandsproduktes erreicht werden. Durch die Struktur der Schuldenlast wird dieses Ziel schwierig zu erreichen sein. Die Gesamtsumme soll derzeit etwa 67 Milliarden US-Dollar betragen. Davon sind rund 35% Inlandsschulden, die von der Nationalbank oder lokalen Banken gehalten werden. Für sie wird ein Schuldenschnitt wegen der damit verbundenen Risiken für den ukrainischen Bankensektor genauso ausgeschlossen wie für die Kredite, die das Land vom IWF, der Weltbank, der EU oder den USA erhalten hat. So bleiben zunächst lediglich die privaten ausländischen Gläubiger, die nach Angaben des IWF auf gut 15 Milliarden US-Dollar an Ansprüchen und Zinsen verzichten müssten, damit die Zielstellungen des Fonds realisiert werden und dessen Programme mittelfristig weiterlaufen können. Vor allem die IWF-Vorsitzende Lagarde hatte zuletzt die privaten Gläubiger mehrfach aufgefordert, über einen Schuldenschnitt mit der ukrainischen Regierung zu verhandeln. Gleiches gilt auch für die führenden Vertreter der EU, die sich diesen Appellen anschlossen. Noch aber scheinen die Verhandlungen mit den betroffenen Gläubigern festgefahren zu sein. Verhandelt wird derzeit mit einem Konsortium, das aus der weltweit größten Fondsgesellschaft Franklin Templeton, die verschiedenen Angaben zufolge allein zwischen 6,5 und 9 Milliarden US-Dollar an ukrainischen Staatsanleihen halten soll. Sollten diese letztlich einem Schuldenschnitt zustimmen, müssten auch alle anderen Gläubiger auf ihre Ansprüche verzichten. Denn die ukrainischen Auslandsanleihen wurden nach britischem Recht aufgelegt und enthalten sogenannte Collective Action Clauses, nach denen im Ernstfall die Entscheidung von mehr als der Hälfte der Gläubiger die restlichen Anleger bindet. Die Entscheidung liegt also letztlich bei Franklin Templeton. Besonders brisant ist, dass auch russisches Kapital involviert ist. Denn die nicht durch die genannten Investoren gehaltenen Anleihen sollen sich überwiegend im Besitz russischer Banken befinden, wie das ukrainische Finanzministerium zu Beginn der Verhandlungen bereits anmerkte. Und Russland könnte auch direkt betroffen sein. Denn in die Verhandlungsmasse fließt auch der Kredit über 3 Milliarden US-Dollar ein, den die russische Regierung dem damals amtierenden ukrainischen Präsidenten Janukowitsch Ende 2013 zur Stützung seiner Herrschaft gewährt hatte und der Ende dieses Jahres 2015 zurückgezahlt werden müsste. Zwar hatte die Ukraine kürzlich entgegen mancher Ankündigung die fällige Zinszahlung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar bedient, sie geht aber weiterhin davon aus, ihre Schulden, wenn überhaupt, nur im reduzierten Rahmen eines Kompromisses mit dem Gläubigerkonsortium zurückzahlen zu müssen.
Von der Sache her ist das bereits der Zahlungsausfall, kommentierte der russische Finanzminister Anton Siluanov schon dem Beginn der Verhandlungen und drohte mit einer internationalen Klage gegen die ukrainische Regierung.
Schon jetzt prozessieren beide Länder vor einem Schiedsgericht in Schweden gegeneinander. Es geht um immerhin fast 30 Milliarden US-Dollar, die der staatliche russische Energiekonzern Gazprom wegen nur teilweise bezahlter Rechnungen für Gaslieferungen verlangt, während der ukrainische, ebenfalls staatliche Gasversorger Naftogaz von Gazprom wegen angeblich überhöhter Preise die Erstattung von 16 Milliarden US-Dollar fordert. Beide Unternehmen hatten 2009 einen Vertrag über Gaslieferungen über 10 Jahre geschlossen, der allerdings von der neuen ukrainischen Regierung nicht anerkannt wird. Ein für die Ukraine negativer Ausgang dieses Verfahrens könnte die Situation dramatisch verschärfen. Immerhin haben alle Seiten bis Ende September Zeit für die Verhandlungen. Erst dann stehen Rückzahlungen für Anleihen über etwa 500 Millionen US-Dollar an. Sollte die Ukraine dann allerdings nicht zahlungsfähig sein, müssten eigentlich auch die EWF-Tranchen ausgesetzt werden. Bis zum Staatsbankrott wäre es dann nicht mehr weit. An den Sekundärmärkten werden ukrainische Staatsanleihen derzeit nur noch zur Hälfte ihres Nennwerts gehandelt. An frisches Geld kommt das Land schon lange nicht mehr. Lediglich auf die politische Unterstützung kann sich die Regierung verlassen. Ende Juni hatte der IWF klargestellt, dass er die Geldsummen aus den Stützungskrediten auch ohne Einigung auszahlen werde. Gleichzeitig unterstützte er die Pläne der ukrainischen Regierung, im Extremfall ein Moratorium über deren Schulden zu verhängen und diese nicht mehr zu bedienen. Auch für den IWF sind offensichtlich die Kosten zweitrangig, solange die Ukraine sich auch als ökonomisches Druckmittel gegen Russland eignet. Zumindest teilweise erklärt sich daraus die immer konfrontativere Ausrichtung der ukrainischen Regierung und auch die russische Unterstützung für die Separatisten im Osten des Landes. Der Krieg macht den Bündnispartner Ukraine für den Westen immer teurer. Eine Aussöhnung des Westens mit Russland, wie sie etwa mittelfristig von der deutschen und französischen Regierung angestrebt wird, würde die Ukraine ihrer finanziellen Überlebenshilfen berauben. Spätestens dann droht ihr endgültig der Staatsbankrott. Auf dem Euro-Gipfel wurde nicht scharf geschossen und wer mag, kann darin einen zivilisatorischen Fortschritt erkennen. Abgesehen davon agierten die Gipfelteilnehmer in Brüssel am Wochenende wie in einem nicht erklärten Krieg, auch wenn dieser mit etwas subtileren Methoden geführt wird. In Europa braucht es nicht mehr Panzer und Gewehre, um Staaten zu schlagen und Feinde zu vernichten. In dem Wirtschaftskrieg, den Deutschland gegen halb Europa führt, sind Bailout-Regeln und Fiskalpakte die effizienteren Waffen, damit der Gegner schließlich bedingungslos kapituliert. Dies ist bei Griechenland nun der Fall. Ministerpräsident Tsipras hatte bereits vor dem Gipfel in allen wesentlichen Punkten nachgegeben, nur um anschließend von Bundesfinanzminister Schäuble vorgeführt zu werden. Die Liste der Grausamkeiten, die Tsipras jetzt akzeptieren muss, geht weit über die Forderungen hinaus, die er ursprünglich verhindern wollte. Die bereits bestehende Sparpolitik wird radikalisiert und wird Griechenland weiter ruinieren. Die neuen Milliardenkredite, falls die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten sie genehmigen, werden wieder wirkungslos verpuffen. Und am Ende sind natürlich, so viel ist jetzt schon sicher, die Griechen schuld. Von Tsipras Ansprüchen bleibt nur die vage Andeutung Angela Merkels, dass irgendwann, vielleicht, über eine Umschuldung gesprochen werden soll. Die griechische Koalitionsregierung wird dieses Ergebnis kaum überleben. Gegenüber der deutschen Regierung war Tsipras jedoch machtlos.
Mit einer Pistole an der Schläfe wäre jeder einverstanden,
kommentierte ein griechischer Regierungsvertreter das Ergebnis. Und Schäuble war bereit abzudrücken. Zweifellos würde er gerne die widerspenstigen Griechen aus der Eurozone werfen. Das Land wäre dann kein Adressat mehr für zweifelhafte Rettungsprogramme, sondern ein hoffnungsloser Fall für die Caritas. Schäubles Verhalten ist grausam, weil er nüchtern mit der Angst vor Hunger, Elend und Verzweiflung kalkuliert. Es ist aber nicht
verrückt,
wie der US-Nobelpreisträger Paul Krugman kommentierte. Vielmehr dient es dazu, ein Exempel zu statuieren, falls andere Euro-Staaten aus der Reihe tanzen wollen. Schäubles Konzept ist einfach. Die Regeln werden in Deutschland bestimmt, unterstützt von nordeuropäischen Verbündeten wie den rechtspopulistischen wahren Finnen. Wer sie nicht befolgt, dem droht der Bankrott. Die Strategie der Bundesregierung erinnert an die nationalistische Machtpolitik, wie sie im 19. Jahrhundert üblich war. Das Titelbild der Zeitung Bild vor dem Gipfeltreffen, Merkel mit Pickelhaube, war die dazu passende Collage. Ebenso bestürzend wie das rücksichtslose Vorgehen von Schäuble und Merkel ist die Akzeptanz, die es im eigenen Land erfährt. Kaum eine Zeitung oder ein Fernsehsender lässt es sich nehmen, über die Griechen zu lästern und ihnen in herrischer Art zu empfehlen, endlich ihre Hausaufgaben zu erledigen. Der Hass auf die Unterlegenen, der sich bereits gegen Flüchtlinge richtet, hat in den Griechen ein weiteres lohnendes Ziel gefunden. Sie werden nicht das Letzte sein.
Gerade jetzt, nachdem wir gesehen haben, wie sie überraschend ein Referendum veranstaltet haben, müssen sie erst einmal wieder Vertrauen schaffen,
kritisierte Spaniens Ministerpräsident Rajoy die griechische Regierung nach dem Treffen der EU-Regierungschefs in einem Interview mit der Zeitung ABC. Diese galt bereits unter dem Diktator Franco als Blatt der spanischen Rechten. Rajoy von der konservativen Volkspartei Partido Popular tritt gerne bedächtig auf und gibt den Staatsmann, der über den Kontroversen der Parteien steht. Dabei ist er ein beinharter Austeritätspolitiker.
Es ist gut, dass Griechenland in der Eurozone bleibt, sagte Rajoy. Aber wenn jemand Mitglied im Club ist, muss er sich an die Regeln und Vorschriften halten.
Um nach den großen Verlusten bei den Kommunal- und Regionalwahlen wieder an Popularität zu gewinnen, veranstaltete der Partido Popular am vergangenen Wochenende eine Konferenz unter dem apodiktischen Motto
»Die Zukunft Spaniens ist die Europäische Union«.
Da die austeritätskritische neue Partei Podemos, was heißt »Wir können«, auf Anhieb zur drittstärksten Kraft wurde, hat der Partido Popular viele Regional- und Stadtregionen verloren. In den beiden wichtigsten Städten des Landes regieren nun linke Bürgermeisterinnen. Ada Colau in Barcelona und Manuela Carmena in Madrid. Mit ihren basisdemokratischen Bürgerlisten, unterstützt von sozialen Bewegungen, hatten sie die Kandidatin der Konservativen in Madrid bzw. die der christdemokratischen Separatisten in Barcelona geschlagen. Derzeit sieht alles danach aus, dass die konservative spanische Regierung Ende des Jahres abgewählt wird. Deswegen führt die Partei nun eine Kampagne, in der sie Angst vor wirtschaftlichem Chaos schürt. Podemos hatte die Politik von Alexis Tsipras gelobt und Solidaritätsdemonstrationen für die griechische Regierung organisiert. Trotz der Zugeständnisse der griechischen Regierung an die Forderungen der Troika gilt Syriza im Diskurs des Partido Popular weiterhin als Störenfried. Am Samstag warnte Rajoy in einer einstündigen Rede davor, dass Podemos mit Hilfe des PSOE das griechische Drama nach Spanien holen wolle. Er habe in der Wahlkampagne im Januar in Athen mit eigenen Augen gesehen, dass Griechenland auf dem Weg des Wachstums gewesen sei, des Rückzahlens der Schulden und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Jetzt gäbe es nichts mehr davon und die Auszahlungen der Banken seien begrenzt, woran Syriza schuld sei. Podemos sei ein Klon von Syriza und wolle das gleiche wirtschaftliche Chaos produzieren. Eine Schicksalswahl stehe bevor: Fortschritt oder zurück in die Krise. Nachdem der Partido Popular Ende 2011 die Regierung vom abgewählten PSOE übernommen hatte, stieg das Haushaltsdefizit im nächsten Jahr auf über 10% des Bruttoinlandsprodukts und war damit höher als das Griechenlands. Auch liegt trotz der nahezu täglichen Beschwörung eines wirtschaftlichen Aufschwungs die Arbeitslosenquote in Spanien bei 23% und die der bis 25-Jährigen bei über 50%, ähnlich hoch wie in Griechenland. Der spanische Wirtschaftsminister de Guindos hat bei den Verhandlungen über das zweite Rettungspaket sogar den deutschen Finanzminister Schäuble an Härte übertroffen. De Guindos, der Vorsitzender der Eurogruppe werden möchte, hat in Rajoys Kabinett seit 2011 nicht nur den Abbau von Arbeitnehmerrechten und die Privatisierung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen unterstützt, er ist auch ein Garant für eine äußerst bankenfreundliche Wirtschaftspolitik. Von 2006 bis zu deren Insolvenz war er leitender Manager der Bank Lehman Brothers für Spanien und Portugal. Als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium hatte er 2003 abgestritten, dass es zum Platzen einer Blase am Immobilienmarkt kommen könne. Ein ausgewiesener Fachmann also. Chronologie der Nötigung. Juli 2015. Rettungspakete. Früher hat man sie aus der Luft abgeworfen. Heute werden sie an Konferenztischen beschlossen. Oder auch nicht. Gibt man bei der Internetsuche die Wörter Griechenland und Not ein, lauten die ersten Treffer tiereinnotgriechenland.de, tierhilfegriechenland.de, hundeinnot.com und griechischepfötchen.de. Würden die streunenden Athener Hunde einen Antrag auf ein Hilfsprogramm stellen, die Deutschen würden ihnen sofort ihren letzten Cent überweisen. Tiere rettet der Deutsche gern. Am 29. Juni schlagzeilte die Bild-Zeitung:
Der Poststreik forderte erste Todesopfer.
So blutig ging es zu beim Klassenkampf 2015.
Hobby-Imker Alois Kreuz, 56, aus Kumpfmühl, Rottal-Inn, schaut traurig in das geöffnete Kuvert. Darin liegen zwei tote Königinnen.
Doch nicht nur zwei Einzelschicksale sind zu beklagen. Nein, wegen Verdi wäre uns fast das gesamte Ökosystem um die Ohren geflogen. Königinnenzüchter Kreuz empört zur Bild-Zeitung:
Der Poststreik schadet der Natur, weil es ohne Blütenbestäubung weniger Obst gibt. Eine Katastrophe. Der Poststreik muss endlich beendet werden, damit das Bienensterben aufhört.
Nun, nachdem der gewerkschaftliche Bienenvölkermord gestoppt werden konnte und es wieder Obst gibt, noch einmal zurück zu Griechenland. Nicht nur Völker weiß der Deutsche zu retten, auch Staaten. Allein zwischen 1985 und 2010 hat er 4.754 Staaten gerettet durch Umsiedlung. Die Waldameisenkolonien waren im Weg, da hat man sie weggeschafft.
Gerettet
nennt das der Deutsche. So ist er, Täter und Retter vor sich selbst in einem. Mit Griechenland lässt sich leider nicht so verfahren. Zwar sind die Griechen in Europa ebenfalls im Weg und am praktischsten wäre es, man könnte sie einfach irgendwohin umsiedeln, dann wäre auch wieder Platz am Strand. Im Blog Pestium wird geraten:
Wenn man den Ameisenstaat retten will, kann man das Netz auf eine Plane schaufeln und ihn an einem passenden Ort im Wald aussetzen. Alternativ kann der Ameisenbau mit Insektenpuder bekämpft werden.
Retten oder vernichten. Deutsche Alternative. In Sachen Griechenland steht beides nicht zur Debatte. Die Deutschen haben nichts gegen Griechen, nur zu anspruchsvoll dürfen sie eben nicht sein. Die griechische Landschildkröte war einst das beliebteste Haustier der Deutschen. In den 60er und 70er Jahren wurden Millionen Tiere importiert. 5 Mark das Stück im Zoohandel. In Gefangenschaft können diese faszinierenden Reptilien bis zu 100 Jahre alt werden. Sie müssten also alle noch irgendwo in deutschen Haushalten herumkriechen. Aber nein, etwa 90% krepierten in den ersten 2 Jahren. Es reichte eben doch nicht, ihnen einfach ab und zu ein Salatblatt hinzuhalten. Europas Hegemon demonstriert seine Macht. Deutschland nimmt Griechenland die Souveränität und lässt die Bevölkerung für Schulden haften, die sie nicht gemacht hat. Stutzt ehemals stolze Kolonialisten und Imperialisten auf ihr geschrumpftes Maß zurecht. Legt die Axt an Kerneuropa, indem es sich nicht mehr mit Frankreich abstimmt. Und lässt die USA, die Griechenlands Absturz zum Failed State aus geostrategischen Gründen verhindern wollen, abblitzen. Aus dem Grexit wurde zunächst nichts, weil die gegnerische Allianz aus USA, Internationalem Währungsfonds, EZB, Frankreich und EU-Institutionen zu stark war.
Herr Schäuble, Sie sind dabei, die europäische Idee zu verspielen, mahnte Gregor Gysi.
Ist das noch das Europa von Adenauer und Kohl? Ja, durchaus. Adenauer sagte 1962,
Spanien muss wegen seiner Geschichte und seines Beitrags zur europäischen Kultur ein wesentlicher Bestandteil des geeinten Europas sein.
Da war Spanien eine Diktatur unter dem Caudillo Franco. Guernica war im Gedächtnis. Für Adenauer schien also die Diktatur Teil der europäischen Idee. In der Regierungszeit Kohls bezeichnete Frankreichs Präsident Mitterrand die D-Mark als
deutsche Atombombe.
Ohne Euro und EZB sei
Europa dem deutschen Willen ausgeliefert.
Europa war und ist ein Konglomerat konkurrierender Nationalstaaten, die ihre Ressentiments als Kultur verbrämen, die unbedingt erhabener sein soll als die amerikanische und auch als die der Nachbarn, plus Binnenmarkt und tödliche Außengrenze. Da der Kapitalismus fortwährend Disparitäten schafft, weil Kapital dahin strömt, wo Profit wirkt, zerfällt Europa in Sieger und Verlierer, Gläubiger und Schuldner. Hegemon und Peripherie. In der antieuropäische und antideutsche Stimmungen blühen und jede Volkstanzgruppe eine eigene Nation begehrt. Barack Obama hatte gemahnt:
Sie können Länder, die sich in einer Depression befinden, nicht weiter ausquetschen
und sie gleichzeitig als NATO-Bastion nutzen. Griechenland liegt nahe den Kriegsherden Libyen, Irak, Syrien, Islamischer Staat, Ukraine und soll gegen Russland stehen und Flüchtlinge abfangen. Die Türkei entfernt sich von der NATO und die Kriege des Südens rücken näher. Der Islamische Staat dehnt seinen Krieg auf Ägypten aus und beschießt Israel. In Asien greift China nach Meeren und Inseln, die von Nationen beansprucht werden, die mit den USA befreundet sind. Malaysia warnt, dass Chinas
Gebietsansprüche zu einem der tödlichsten Konflikte unserer Zeit eskalieren könnten.
Die USA orientieren sich in Richtung Asien und bauen ihre Präsenz in Europa und im Nahen Osten ab. Deutschland wird ab 2017 aufrüsten und schon aus eigenem Interesse mehr Initiative übernehmen, weil es wegen des Bruchs mit Russland Öl, Gas und seltene Erden aus Afrika und dem Nahen Osten holen muss. Wo Saudi-Arabien und der Iran, der über die zweitgrößten Gasreserven der Erde verfügt, Stellvertreterkriege um die regionale Hegemonie führen und der Islamische Staat sein Unwesen treibt. Das verspricht kriegerischer zu werden als ein Gasabkommen mit Russland. Im Bundestag dankten die Oppositionsparteien Gott und Frankreich dafür, dass der Grexit aus der Welt sei, obwohl er akut bleibt, und kritisierten Schäubles Solokurs, obwohl er in Zustimmung baden kann. Im Parlament gab es Ovationen für seine Härte. Die Deutschen lieben ihn. Deutsche Volkswirte und viele Euroländer wollen den Grexit. Beispielsweise die Osteuropäer, die durch ihre Weigerung, auch nur einen Flüchtling aufzunehmen, angezeigt hatten, dass sie Menschen in Not nicht helfen werden. Auch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine wollen die Rückkehr zu nationalen Währungen, damit die Armenhäuser per Abwertung ihren Export stimulieren könnten und weil divergierende Staaten nicht unter ein Währungsdach passten. Wagenknecht sagt, es könne
besser sein, die Drachme wieder einzuführen,
und
wer die Gründer der AfD als Populisten abstempelt, macht es sich zu leicht.
Seit geraumer Zeit ficht sie voller Pathos für deutsche Steuerzahler. Schäuble verschwende Geld an Griechenland,
für das Millionen hart gearbeitet haben.
Die Querfront in einer Person. Griechenland solle
die Euro-Zwangsjacke
abstreifen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um mit der Drachme ein Gemeinwesen aufzubauen,
das selbst für seinen Unterhalt sorgen kann.
Berlin, Bremen und Ostdeutschland können ebenso wenig für ihren Unterhalt sorgen. Deutschlands Osten liegt beim Selbstversorgungsgrad hinter den italienischen Abruzzen. Man müsste auch Ostdeutschland aus der Eurozone werfen, um ihm die Abwertung zu ermöglichen. Dieser immanent logische Gedanke wird aus völkischer Verwirrung verworfen. Der deutsche Steuerzahler hat bis heute etwa 2 Billionen, das sind 2000 Milliarden Euro, gezahlt, um Ostdeutschen ein adäquates Leben zu ermöglichen. Die Griechen würden ihnen bei einem Totalausfall nur 4% der Ostdeutschen kosten. Die Relation entspricht der nationalen und europäischen Gewichtung in Politik und Gesinnung. Der Steuerzahler kann aber ruhig schlafen. Die Tilgung der griechischen Schulden, für die Deutschland haftet, wurde bis 2057 gestreckt, weil Gläubiger lieber faule Forderungen in den Büchern lassen, als Vermögenswerte abzuschreiben. Auf Deutschland käme ab 2020 ein Verlust von 1 bis 2 Milliarden pro Jahr zu. Bereits der Zinsvorteil ist höher. Viel höher ist die Wertabschöpfung aus Europa, die sich im deutschen Exportüberschuss spiegelt. Wäre die Abwertung ein geeignetes Mittel, hätte es der DDR blendend gehen müssen und würde es Menschen in 150 armen Ländern, deren Währungen pausenlos abgewertet werden, gut gehen. Wäre die Angleichung der Wirtschaftskraft ein Kriterium für die Einheitswährung, lebten wir heute noch in Kleinstaaten mit Zollschranken. Wie lange hätte Italien auf die Angleichung von Mailand und Kalabrien warten sollen? Wer die Einheitswährung an der Wirtschaftskraft misst, müsste die Nationen zerlegen und neu zusammensetzen. Eine Währung für Mecklenburg-Vorpommern, Andalusien und Sizilien, eine für Norditalien, Baden-Württemberg und Katalonien. Die Abwertung ist kein geeignetes Mittel gegen Wettbewerbsvorteile durch Arbeitsdisziplin, Lohnstückkosten, Produktivität, moderne Technik, Infrastruktur und Dienstleistungen, Anbindung an Märkte und Fertigungsketten. Außerdem verteuert jede Abwertung die Importe. Die importierte Inflation treibt die Produktionskosten und die Preise für Exportwaren hoch, sodass die nächste Abwertung bevorsteht. Die Spirale nach unten dreht sich weiter. Der Kapitalismus merzt von sich aus alles Unproduktive aus, um den Fall der Profitrate zu stoppen. Sofern Abwertungen marode Ökonomien am Leben halten, wächst deren Anteil an der Wirtschaft, die Profitrate sinkt und die Wirtschaftskraft des Raumes wird nach unten gezogen. So gesehen könnten die gelobten, keynesianisch geprägten, sozialdemokratischen Jahrzehnte nach 1945 Europas Krise forciert haben. Für Griechenland, das doppelt so viel importiert, wie es exportiert, wäre die abgewertete Drachme eine Katastrophe. Die in Euro abzurechnenden Einfuhren wären unbezahlbar. Keine Energie, keine Ersatzteile, keine Fahrzeuge, keine Medikamente. Und importiert wird auch die Hälfte der Nahrungsmittel. Die Wirtschaft kollabierte. Hunger und Krankheit breiteten sich aus. Es käme zu Parallelwährungen. Rentner, Soldaten, Polizei, Beamte, Arbeitskräfte der lokalen Wirtschaft würde man in Drachmen auszahlen, die den Wert von Lebensmittelmarken hätten. Ärzte, Supermärkte, Vermieter, Tankstellen, Apotheker würden Euro verlangen. Da die Armee und die Polizei ihrer eigenen Verelendung kaum tatenlos zusehen würden, muss das Grexit-Programm als Spekulation auf den Putsch in Griechenland interpretiert werden. Die Ursache der deutschen Härte ist eine Mixtur aus deutscher Ideologie, ökonomischen Zwängen und politischem Kalkül. Der Süden war im Bewusstsein des Deutschen stets gleichzeitig ein Paradies und eine Bedrohung. Früher seiner Moral, heute seiner Ersparnisse. Der immer strebend sich bemühende Zwangscharakter kommt mit sich eher ins Reine, wenn er die abartig findet, die dem Kapitalismus Leben abtrotzen und einen entspannten Eindruck machen. Sie sollen von der griechischen Krankheit befallen sein, nicht wahr?
Yannis Varoufakis, wie ein Rotzlöffel führten sie sich auf,
poltert Franz Josef Wagner in der Bild-Zeitung. Dazu kommen die Visionen vom überlegenen nordischen Stamm, der zu Kopf steigende Hegemonialstatus, die Philosophie vom Recht des Stärkeren und der Hang zur Buchführung.
Ah, die Akropolis,
sagt der deutsche Volkswirt, sieht aber nur einen Haufen Schulden.
Hat hier nicht der Zeus die Europa?
Nein, das war am Strand von Kreta. Die deutsche Hegemonie kam nicht mit dem Euro oder dem Neoliberalismus in die Welt. Ihr Ursprung ist die Arbeit von Millionen Zwangs- und Sklavenarbeitern im NS-Staat. Sie schufen ohne Lohn bis in den Tod ein westdeutsches Industriepotenzial, das 1948 trotz der Bomben um 14% größer war als 1935. Da das übrige Europa durch den deutschen Diebstahl und Krieg ruiniert worden war und die Westmächte die Verschuldung des NS-Regimes von 500% des Sozialprodukts so beseitigten, dass sie nicht wehtat, konnte Franz Josef Strauß schon 1957 melden:
Wir sind die wirtschaftlich stärkste Macht Mitteleuropas geworden. An unseren Kassen stehen die ehemaligen Sieger Schlange. Bei uns sind die alle verschuldet.
Dieser Vorsprung wurde dank der deutschen Attribute Arbeitsdisziplin, Präzision und Feigheit vor dem Herrn weiter ausgebaut. Deutschland ist aber der Hegemon im Krisengebiet des Weltkapitalismus, das von Stagnation und Zerfall bedroht ist. Das Ziel, zu einer Weltmacht aufzusteigen, lässt sich nur erreichen, wenn es Deutschland gelingt, Europa in ein Profitcenter zu verwandeln, um realen Mehrwert abzuziehen und seine Wirtschaftskraft nicht durch Haftungsverluste und Transfers zu schwächen. Selbst aus Deutschland wandert jedes Jahr Kapital von netto 150 bis 180 Milliarden Euro ins noch profitablere Asien und Amerika ab. Deutschland hält sich an seinen europäischen Nachbarn schadlos. Sein Exportüberschuss zeigt die Umschichtung von Beschäftigung, Mehrwert und Steuern nach Deutschland an. Der Werttransfer entleert aber zugleich seine Absatzgebiete und untergräbt so die deutsche Ökonomie. Das Modell, in dem die Überschusswirtschaft ihren Abnehmern Geld leiht, damit sie ihre Rechnungen bezahlen können, wird kollabieren. Deshalb soll ganz Europa eine auf eigener Mehrwertschöpfung basierende Zahlungsfähigkeit erlangen, soll unproduktives Kapital ausgemerzt werden und es sollen die Lebensrisiken des Kapitalismus privatisiert werden. Damit die politische Durchsetzung nicht gefährdet wird, will Deutschland mit der Demütigung und Zerschlagung von Syriza ein Fanal setzen. Bewegungen, die sich der Sanierung widersetzen, wie Podemos, die mit dem griechischen Experiment sogar Hoffnungen verbunden haben, sollen in einem Realitätsschock erstarren. Nachgeschobene Erkenntnisse. Erstens. Marktwirtschaft ist die Übertragung der Naturordnung
Fressen und gefressen werden
auf die menschliche Gesellschaft. Sie selektiert permanent Sieger und Verlierer unter Nationen, Unternehmen und Menschen. Der Sieger darf sich die verwertbaren Reste des Verlierers einverleiben. Technik, Personal, Kunden, Akropolis, Inseln, Piräus. Zweitens. Die linke Befreiungsvision ist zu 95% bei der Nachfrage zur Steigerung der Unternehmensumsätze, bei Währungsabwertung und korrekten Verpackungsaufschriften gestrandet. Drittens. Linke, die den Kapitalismus regierend verwalten, statt ihn zu stürzen, sind nur Spielball der realen Mächte. In Querfrontbündnissen mit Antisemiten und Faschisten beenden sie ihr Linkssein. Die Entlassung linker Minister ist somit konsequent und fügen der linken Idee weiteren Schaden zu. Viertens. Deutschland geht über Leichen. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute Chronologie der Nötigung. Denn seit 2010 schon haben wir ja sporadisch den Verlauf der Euro-Schuldenkrise verfolgt. Heute 11. Akt. Improvisieren, wenn es kracht. Wir sind im Sommer 2015 angelangt und wir haben 15 Kommentare und Analysen gehört von Chrissy Wilkens, Jörn Schulz, Bini Adamczak und Jakob Apfelböck, Anton Landgraf, Karl Melchers, Justin Monday, Jocelyn Conyard, Axel Berger, Gaston Kirsche, Ivo Busic und Rainer Trampert. Alle diese 15 Beiträge sind erschienen in der Wochenzeitung Jungle World. und damit verabschiedet sich Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Bis es wieder heißt Sachzwang FM. Auf Wiederhören.